Die Kirchengeräte begrüßen euch und alle Gäste zu diesem Gottesdienst mit dem Wochenspruch aus Hebräer 3, Vers 15. Dort heißt es: Seid heute, wenn ihr seine Stimme hört, nicht so verstockt wie damals eure Vorfahren, die sich gegen Gott aufgelehnt haben. Folgendes ist abzukündigen: Unser Gemeindeglied Albertus Lichtendonck ist am 5. Februar im Alter von 88 Jahren verstorben und wurde am Donnerstag beerdigt. Aus aktuellem Anlass wird die Türkollekte am nächsten Sonntag nicht für die Bürgerhilfe, sondern für die Erdbebenopfer in Syrien und der Türkei bestimmt sein. Am Dienstag ist Hausbesuch bei Familie Harald Jacobs und am Donnerstag bei Familie Gerd Bergs und Bruder Ludwig Temblink. Mittwoch findet der Konfer zu den gewohnten Zeiten statt. Um 14.30 Uhr ist der Seniorenkreis zum ökumenischen Seniorennachmittag ins altreformierte Gemeindehaus eingeladen. Pastor in Ruhestand Dr. Gerrit-Jan Beuker wird dann zum Thema Kirche im Wandel der Zeit sprechen. Der Lorsche Keller soll wieder mit Leben gefüllt werden, um nach Corona für unsere Jugend einen Treff anzubieten. Dafür brauchen wir Hilfe und gute Ideen. Aus diesem Grunde laden wir junge und junggebliebene herzlich zu einem Treffen am 24. Februar um 18 Uhr ins reformierte Gemeindehaus ein. Anmeldungen bitte bis zum 17.02. bei Jonas Zwafring oder Janke Lübbering. Nur noch eine Abkündigung der reformierten Gemeinde. Der Frauenkreis trifft sich am Dienstag um 19.30 Uhr im reformierten Gemeindehaus. Am nächsten Sonntag ist auch hier in der altreformierten Kirche wieder Gottesdienst mit Predigerin im Ehrenamt Leanne Wemhofer. Dann ist eben auch die Türkollekte für die Erdbebenkatastrophe. Und nachmittags um 14 Uhr predigt Pastorin Eva Maria Franke. Und dann ist hier der Niedergewerkschafter Gemeinden zum Gottesdienst sind hier dann versammelt. Nun freuen wir uns auf den Gottesdienst, in dem Maren und Dennis Klumpmarker mit Lia ihre Tochter Elin taufen lassen möchten. Die Leitung dieses Gottesdienstes hat Pastorin Eva Maria Franke und auf der Orgel spielt heute Christoph Wortelen. Die Spenden- und Beitragsbescheinigungen können nach dem Gottesdienst bei Hermine Ekenhorst abgeholt werden.
Auch von meiner Seite herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst. Wir wollen uns sammeln im stillen Gebet. Unser Anfang und unsere Hilfe stehen im Namen des Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat, der Bund und Treue hält zu jeder Zeit und niemals ein Werk seiner Hände aufgibt. Amen. Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wir wollen als Eingangslied singen das Lied 206, die Strophen 1 bis 4 und uns damit auf die Taufe einstimmen. Liebe Gemeinde, wir wollen Elin Klompmaker im Namen des dreieinigen Gottes taufen. So hören wir die Worte aus Matthäus 28, 18 bis 20, mit denen unser Herr Jesus Christus angeordnet hat, die Taufe zu vollziehen. Jesus Christus spricht: Gott hat mir unbeschränkte Vollmacht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht nun zu allen Völkern der Welt und macht die Menschen zu meinen Jüngern und Jüngerinnen. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Und das sollt ihr wissen, ich bin immer bei euch, jeden Tag bis zum Ende der Welt. Amen. Lasst uns beten. Herr unser Gott, lieber himmlischer Vater, wir danken dir für deine Güte und Treue. Du rufst uns in die Gemeinschaft mit dir. Und so freuen wir uns, dass du uns zusammenkommen lässt zu diesem Gottesdienst und um Elin Klompmaker in deinem Namen zu taufen. Die Taufe ist das Zeichen dafür, dass wir mit dir versöhnt sind. Wir sind mit dir versöhnt, auch wenn wir uns immer wieder von dir abwenden. Deine Zuwendung gilt uns hier und heute und an jedem neuen Tag. Du vergibst uns unsere Schuld. Und so danken wir dir, dass wir unser ganzes Vertrauen auf dich setzen dürfen. Dass du uns begleitest auf allen unseren Wegen, bei uns bist an allen Stationen unseres Lebens. Und wir bitten dich nun, sei bei uns mit der Kraft deines Heiligen Geistes. Segne diese Gottesdienst, segne die Taufe, lass uns deine Güte spüren. Amen. Liebe Eltern, liebe Gemeinde, mit der Taufe sind zwei Dinge verbunden. Zum einen ist die Taufe der Zeitpunkt, an dem ein Mensch in die Gemeinschaft der christlichen Gemeinde aufgenommen wird. Es wird ihm der Heilige Geist gegeben, der eben diese Gemeinschaft herstellt, die Verbindung zwischen denen herstellt, die die Gemeinschaft der Heiligen bilden. Wer getauft ist, ist nicht mehr allein. Da sind andere Menschen, die mit mir Freude teilen, mich nicht im Stich lassen, wenn ich traurig bin. Zum anderen ist die Taufe das sichtbare Zeichen dafür, dass Gott einen Menschen in seinen Bund mit der Menschheit aufgenommen hat. Wer getauft ist, gehört zu seinem Bruder und Erlöser Jesus Christus, der für ihn gestorben und auferstanden ist, zur Vergebung der Sünden und zur Berufung zum ewigen Leben. Die Taufe macht für uns sichtbar, Gottes Liebe zu diesem Menschen hört niemals auf. Wenn wir das Wasser bei der Taufe sehen und fühlen, können wir erkennen, Gott hat uns lieb, Gott lässt uns nicht im Stich, egal was auch in unserem Leben geschieht. Und dies bringt auch der Taufspruch sehr schön zum Ausdruck, der für Elin ausgewählt wurde, aus Psalm 139, der 5. Vers. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. So spricht der Psalmbeter zu Gott. Und auch Elin kann dies nun sagen zu ihrem Gott: Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Amen. Mit der ganzen Christenheit auf Erden bekennen wir nun den Glauben an den dreieinigen Gott, auf dessen Namen Elin getauft wird. Wir sprechen miteinander das apostolische Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben. Hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige, allgemeine, christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Dann darf ich nun die Eltern zu mir bitten, mit ihnen zum Taufstein. Zum Taufbecken. Das muss etwa die Deckenlosen nennen. Hier kommst du auch mit. Liebe Eltern, ich frage euch, wollt ihr, dass Elin auf den Namen des dreieinigen Gottes getauft wird? Und versprecht ihr, nach bestem Vermögen dafür zu sorgen, dass Elin im christlichen Glauben erzogen wird? So antwortet bitte, ja, mit Gottes Hilfe. Dann dürfen die Kinder nun vorkommen und mitschauen, was hier passiert mit der Taufe. So, müssen vielleicht mal ein Stückchen drücken, dass die Kleinen besser sehen können. Ja? Und dass auch die Gemeinde ein bisschen sehen kann, was da jetzt passiert. Weil wenn ein Kind in die Gemeinde aufgenommen wird, dann muss die Gemeinde auch ein bisschen sehen, wie das Wasser fließt. Ja, wir müssen das ja auch richtig machen, ne? So. Okay. Dann darf ich bitten, Elin über das Taufbecken zu halten. Liebe Elin, ich taufe dich im Auftrag Gottes, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Gott gibt dir seinen Heiligen Geist und du kannst zu deinem Gott sprechen. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Amen. Vorhin hat sie noch gequengelt, jetzt nimmt sie das ganz gelassen hin. Super. So, ich glaube, die Kinder wollen jetzt ein Lied für Elin singen. Ja. Müsst ihr euch vielleicht mal Juliane umdrehen? Und jetzt mal. Ihr müsst nach vorne. Die Kinder haben gesungen, wir laden das Kind mit Freude in die Gemeinde ein. Liebe Gemeinde, Elin ist nun getauft und gehört damit zur christlichen Kirche. Wir heißen Sie in unserer Gemeinde willkommen. Wir wollen Sie mit unserem Gebet begleiten und dazu beitragen, dass Sie mit uns wächst, im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe. Jetzt muss ich da mal kurz durch, danke. Wir wollen nämlich einen Beitrag dazu leisten, dass die Eltern Elin im christlichen Glauben begleiten und erziehen können und wollen deswegen als Taufgeschenk der Gemeinde ein Kindergesangbuch überreichen und da drin ist dann auch noch die Taufurkunde. Liebe Gemeinde, als Zeichen dafür, dass wir zu diesem Versprechen stehen, erheben wir uns nun und singen Psalm 105, Vers 4. Und wir hören nun als Schriftlesung für diesen Gottesdienst aus Lukas 8, die Verse 4 bis 15.
Ich lese Lukas 8, Vers 4 bis 15. Eine große Volksmenge versammelte sich um Jesus und aus allen Orten strömten die Leute zu ihm. Da erzählte er ihnen ein Gleichnis. Ein Bauer ging aufs Feld, um seine Saat auszusäen. Während er die Körner auswarf, fiel ein Teil davon auf den Weg. Die Körner wurden zertreten und die Vögel pickten sie auf. Ein anderer Teil fiel auf felsigen Boden. Die Körner gingen auf und vertrockneten schnell wieder, weil sie keine Feuchtigkeit hatten. Ein weiterer Teil fiel zwischen die Disteln. Die Disteln gingen mit auf und erstickten die junge Saat. Aber ein anderer Teil fiel auf gutem Boden. Die Körner gingen auf und brachten hundertfachen Ertrag. Dann rief Jesus noch: Wer Ohren zum Hören hat, soll gut zuhören. Da fragten ihn seine Jünger: Was bedeutet dieses Gleichnis? Er antwortete: Euch ist geschenkt, das Geheimnis vom Reich Gottes zu verstehen. Aber die anderen Menschen erfahren davon nur in Gleichnissen. Denn sie sollen sehen, ohne was zu erkennen, und hören, ohne etwas zu verstehen. Dies ist die Bedeutung des Gleichnisses. Die Saat ist das Wort Gottes. Was auf den Weg fällt, steht für die Menschen, die das Wort hören. Aber dann kommt der Teufel. Er nimmt es wieder weg aus ihren Herzen, damit sie nicht glauben und gerettet werden. Ein anderer Teil fällt auf felsigen Boden. Er steht für die Menschen, die das Wort hören und gleich mit Freude in sich aufnehmen. Aber es schlägt keine Wurzeln. Eine Zeit lang glauben sie, doch sobald sie auf die Probe gestellt werden, wenden sie sich wieder ab. Noch ein anderer Teil fällt zwischen die Disteln. Er steht für die Menschen, die das Wort zunächst hören. Doch dann gehen sie fort. Sie ersticken in Sorgen, in Reichtum und den Freuden, die das Leben bietet. Daher bringen sie keinen Ertrag. Aber ein Teil fällt auf gutem Boden. Er steht für die Menschen, die das Wort mit offenem und bereitwilligem Herzen hören. Sie bewahren es und halten durch und so bringen sie viel Ertrag.
Lasst uns als Predigtlied singen das Lied 199, die Strophen 1 bis 5. Die Gemeinde, in diesem Kirchenjahr ist für den zweiten Sonntag vor der Passionszeit als Predigttext vorgeschlagen ein Abschnitt aus dem Buch des Propheten Jesaja, Jesaja 55, die Verse 10 bis 12a. Der Prophet sagt im Auftrag Gottes: Wenn Schnee oder Regen vom Himmel fällt, kehrt er nicht wieder dorthin zurück, ohne dass er etwas bewirkt. Er durchfeuchtet die Erde und macht sie fruchtbar, so dass sie Korn für das tägliche Brot hervorbringt und Saatgut für die neue Ernte. Genauso ist es mit dem Wort, das ich spreche. Es kehrt nicht unverrichteter Dinge zu mir zurück, sondern bewirkt, was ich will, und führt aus, was ich ihm auftrage. Unter Jubel werdet ihr den Weg in die Freiheit antreten, mit sicherem Geleit werdet ihr heimkehren. Amen. Liebe Gemeinde, unter Jubel werdet ihr den Weg in die Freiheit antreten. Dies verspricht der Prophet Jesaja den in Babylon gefangenen Menschen im Auftrag Gottes. Jubel, Trubel, Heiterkeit. Unter Jubel, Trubel, Heiterkeit ziehen die Menschen in diesen Tagen wieder bei Fastnachtsamtszügen durch die Straßen. Jetzt gibt es wieder kein Problem mehr mit Corona. Es wird wieder richtig gefeiert. Hier in der Grafschaft ist das vielleicht nicht so sehr Brauch. Wenn ich richtig in Erinnerung habe, wird in Nordhorn-Blanke, glaube ich, auch einen Faschingsumzug gefeiert, weil da den früheren katholischen Textilarbeitern, die dazugezogen sind, auch diese Faschingsbräuche gekommen sind. Wenn hier jemand mit Jubel, Trubel, Heiterkeit durch die Straßen zieht, dann sind das im Augenblick vielleicht eher die Gruppen von den Clotschätern. Aber Jubel, Trubel, Heiterkeit, das ist die Zeit vor der Passionszeit, vor der Fastenzeit. Ich kann mich auch entsinnen, dass es in Nordhorn, als ich dort Vikarin war, einmal heftige Diskussionen gegeben hat, ob es das geben soll, Jubel, Trubel, Heiterkeit, weil im evangelischen Kindergarten ein Faschingsfest gefeiert werden sollte. Und dann war es unter anderem der ja damals noch in Nordhorn befindliche, kurz bevor er dann nach Lahr gegangen ist, der euch vertraute Pastor Eislinger, wenn ihr ihn kennt, weiß das, war also strikt dagegen, dass man im evangelischen Kindergarten ein Faschingsfest feierte, weil wer in der Passionszeit nicht fastet, der muss auch vorher nicht irgendwie noch Fasching feiern. Ja, es wird jetzt gefeiert, Menschen feiern Karneval und Fasching. Im Bereich meiner Gemeinde in Österreich mit der überwiegend katholischen Bevölkerung, ja, da waren die letzten Tage vor dem Aschermittwoch immer Tage im Ausnahmezustand. Jubel, Trubel, Heiterkeit, unter Jubel werdet ihr in die Freiheit ziehen, sagt der Prophet Jesaja. Narren ziehen wieder durch die Straße, genießen Narrenfreiheit. Die Faschingszeit, die Masken und Kostüme erlauben dann manchmal, Dinge zu tun, die man sonst nicht tun würde, die man sich nicht erlauben würde. Als Narr darf man dann nochmal sozusagen die Sau rauslassen. Das Tier im Menschen darf mal kurz von der Leine gelassen werden. Und man glaubt sich frei von Zwängen und Regeln, die sonst zu beachten sind. Aber diese Narrenfreiheit, darauf wollte ich in erster Linie hinaus. Diese Narrenfreiheit hat nichts mit der Freiheit zu tun, die der Prophet ankündigt. Denn Fastnachtstrubel, Faschingsjubel, dieses Feiern, wo dann auch manche Schnapsleiche dann am Rande liegen bleibt, da muss man aufpassen, dass das nicht eine Flucht aus dem Alltag ist. Ein Weg in die Freiheit ist es sicher nicht. Aschermittwoch, wenn die Fastenzeit, die Passionszeit beginnt, dann ist es sowieso wieder vorbei mit dieser Freiheit. Wenn man mit Ernst zum einen seinen Glauben als römisch-katholischer Christ lebt, tatsächlich dann eine Fastenzeit begeht von Aschermittwoch bis Ostersonntag, oder vielleicht auch als evangelischer Christenmensch sich an der Aktion 7 Wochen ohne beteiligt, Das ist ja auch im evangelischen Bereich eine Aktion, die immer wieder angeregt wird, dass man auch diese Passionszeit nutzt, auf etwas zu verzichten. Dieses Jahr steht das Ganze unter dem Motto 7 Wochen ohne Verzagtheit, dass man mal Hoffnung schöpft. Das lernt wieder, wenn man auf anderes verzichtet. Aber wie dem auch sei, liebe Gemeinde, Fasching kann Möglichkeiten bieten, bei ein paar Gelegenheiten die Probleme des Alltags und der Krisen und Konflikte in der Welt zu vergessen. Oder sie dadurch, dass man sich über sie lustig macht in den Reden oder Fastnachtswagen, das Ganze etwas erträglicher erscheinen zu lassen. Und sicher sind Humor und Lachen wichtig, um manches Traurige und Belastende leichter ertragen zu können. Es ist sicher auch wichtig, sich ab und zu von den Sorgen abzulenken, denn manchmal dauert es lange, bis es zur Behebung eines Problems kommt. Aber eine Lösung der Konflikte und Probleme ist es nicht, wenn man vor ihnen wegläuft. Wenn man vor ihnen zum Beispiel auch in eine Sucht flieht. Am Aschermittwoch, spätestens dann, wenn alles vorbei ist, sind sie wieder da, die großen und die kleinen Sorgen, der große und der kleine Kummer. Nach den Tagen der Narrenfreiheit kommt dann der Alltag wieder. Die römisch-katholischen und die evangelischen, die vielleicht auch irgendwo mitgefeiert haben, obwohl sie es nicht bräuchten, weil sie ja nicht fasten müssen. Wenn Feste vorbei sind, holt uns der Alltag wieder ein. Und da ist es die Frage, ob es nicht besser wäre, sich Zeiten der Ruhe zu gönnen, nicht dann, wenn gerade eine bestimmte Zeit angesagt ist, sondern immer mal wieder. Zeiten, an denen man die Sehne baumeln lässt, damit sie in der Lage ist, sich der Fesseln und Fallstricke bewusst zu werden, die sie binden. Denn wenn ich mir bewusst bin, liebe Gemeinde, was mich einengt und gefangen hält, dann kann ich anfangen, nach Auswegen zu suchen und auch erkennen, welche Fluchtwege die falschen sind. Narrenfreiheit nützt uns nichts, sondern nur die Freiheit, die Gott verkündet. Sind wir doch heute, liebe Gemeinde, mit dem Volk Israel in der babylonischen Gefangenschaft vergleichbar. Zu dem Volk Israel in babylonischer Gefangenschaft spricht der Prophet Jesaja in seiner Zeit. Das Volk Israel, das Gottesvolk des Alten, des Ersten Bundes, es befand sich in der Krise. Fern von der Heimat, fern vom Mittelpunkt ihres Glaubens, dem Tempel in Jerusalem, machten sich Zweifel und Verzweiflung bei den Menschen breit. Die Menschen fragten, wo ist der Gott, der uns einst aus der Gefangenschaft in Ägypten befreite? Werden wir nie wieder unserem Gott in Freiheit dienen können? Die Gefangenschaft bewirkte eine Glaubenskrise bei den Menschen. Die Christenheit, das Gottesvolk des Neuen, des Zweiten Bundes, steht in einer ähnlichen Glaubenskrise. Anstelle der gewaltigen Tempel, der für die Israeliten fremden Götter in Babylon, stehen bei uns die Konsumtempel, die Supermärkte, Einkaufszentren, all die, die uns einreden, du musst das haben, was du bei mir kaufen kannst. Und anstelle der Paläste der Bezwinger des Volkes Israel in Babylonien stehen bei uns die Beton- und Glaspaläste der Wirtschaftskonzerne und Banken, die die Politik bestimmen und die die Welt zu beherrschen suchen. Wirtschaft und Technik sind ja auch wie Götzen, die uns vorgaukeln, dass alle Probleme lösbar sind. Kauf, was ich dir anbiete, und du bist glücklich, sagen sie uns in der Werbung. Und Alkohol und andere Drogen locken uns mit der Versuchung, Freiheit von Angst und Sorgen zu finden. Und letztlich fragen immer weniger überhaupt noch danach, wo ist der Gott, der uns einst durch Jesus Christus aus der Gefangenschaft der Schuld befreite? Werden wir nie wieder unserem Gott in Freiheit dienen können? Wir sind in vielen Dingen gefangen und das kann auch bei uns eine Glaubenskrise bewirken. Insgesamt, denke ich, ist unsere Gesellschaft davon gekennzeichnet, dass die Frage nach Gott seltener gestellt wird. Aber, liebe Gemeinde, so wie Jesaja damals dem Volk Israel die Botschaft der Befreiung und der Freiheit im Namen Gottes verkünden durfte, so dürfen auch wir heute Gottes Wort hören. Das Wort, das bewirkt, was Gott will und ausführt, was Gott ihm beauftragt. Der Text aus Jesaja macht uns deutlich, liebe Gemeinde, Gottes Wort schafft Leben. Es ist voller lebensschaffender Kraft, wie der Regen, der alles wachsen und gedeihen lässt. Gottes Wort überwindet die Durststrecken im Leben. Es hat Bestand bei aller Vergänglichkeit. Auf Gottes Wort ist Verlass. Es ist wie der Regen und der Schnee, wie das Wasser, das dann zwar wieder verdunstet zum Himmel steigt, aber nicht ohne vorher die Erde durchfeuchtet und fruchtbar gemacht zu haben. Der Prophet sagt es uns ganz deutlich, Gottes Wort erreicht sein Ziel, nämlich Leben hervorzubringen. Es gibt Glaubenskrisen, damals wie heute. Aber auf Gottes Wort ist Verlass. Dabei gilt es für uns hier und heute, liebe Gemeinde, Jesus Christus ist das menschgewordene Wort Gottes, das auch nicht erfolglos zu Gott zurückgekehrt ist. Dieses Wort zeigt nämlich den Weg aus der Gefangenschaft, aus der Krise. So sagt es auch die Barmer Theologische Erklärung der Bekenntnissynode der Deutschen Evangelischen Kirche vom 30. Mai 1934 in Ablehnung des Nationalsozialismus. Jesus Christus, wie er in der Heiligen Schrift bezeugt wird, ist das eine Wort Gottes, das wir zu hören, dem wir im Leben und im Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben. Und dieses Wort, dieses eine Wort Gottes, liebe Gemeinde, Jesus Christus, es bewirkt Freiheit. Jesus Christus ist der Weg in die Freiheit, auch dies bringt die Barmer Theologische Erklärung zum Ausdruck, die ja selbst auch ein Signal der Freiheit war in einem Land, das dann in die Gefangenschaft der menschenverachtenden und menschenvernichtenden Nationalsozialismus geriet. In der Erklärung heißt es, wie Jesus Christus Gottes Zuspruch der Vergebung all unserer Sünden ist, so und mit gleichem Ernst ist er auch Gottes Anspruch auf unser ganzes Leben. Durch ihn widerfährt uns frohe Befreiung aus den gottlosen Bindungen dieser Welt, zu freien, dankbaren Dienst an seinen Geschöpfen. Zuspruch und Anspruch, Freiheit, die uns geschenkt wird, um zu dienen in Dankbarkeit. Durch Jesus Christus dürfen wir also die Zusage Gottes hören, du gehst nicht allein. Hab keine Angst vor der Freiheit. Denn die Freiheit der Kinder Gottes ist nicht Einsamkeit und Haltlosigkeit, sondern es ist die Freiheit der Gegenwart Gottes. Und die Freiheit der Gegenwart Gottes bedeutet, in der Bindung an Gott bin ich befreit von allem, das mich an sich binden möchte. Ist Herr Jesus Christus Herr meines Lebens, verlieren alle anderen Herren der Welt ihre Macht über mich. Durch Jesus Christus, liebe Gemeinde, der das eine Wort Gottes ist, wird an uns der Anspruch gestellt, steh auf, geh los, zieh mit Jubel in die Freiheit, in die Narrenfreiheit nicht, aber in die Freiheit, die Gott dir schenkt. Leben ist Bewegung. Wer auf der Stelle stehen bleibt, an dem fließt das Leben vorbei. Gott will, dass wir leben, dass wir wachsen und nicht verdorren. Wir sind auf der Welt, um zu leben und nicht, um einfach nur vorhanden zu sein. Und wir haben ja auch den großen Vorteil gegenüber den Samenkörnern, von denen wir im Evangelium des heutigen Sonntags gehört haben. Wir können auf gutem Boden wachsen. Wir können uns guten Boden suchen, auf dem wir wachsen und gedeihen können. Das ist ja der Unterschied zu den Samenkörnern, die einfach nur so in die Gegend geschmissen werden und dann da landen, wo sie hingeschmissen werden. Wir haben Beine und Verstand und sind nicht darauf angewiesen, uns mit denen zufrieden zu geben, wohin der Wind uns weht, wohin wir vom Schicksal oder von wem auch immer, von welchen Seemännern auch immer geworfen werden. Wir können aufbrechen zu gutem Boden, wo wir wachsen können. Sicher, uns auf Veränderung und Neues, auf anderes und Fremdes einzulassen, das ist nicht immer einfach. Oft scheuen wir ja auch vor einem Neuanfang zurück, weil die Zukunft uns dann noch ungewisser scheint, als sie sowieso schon ist. Manchmal sind auch unsere Lebensumstände so, dass wir uns fühlen wie unter die Dornen oder auf felsigen Grund gestreut. Aber wenn wir gehen, den Weg in die Freiheit antreten, liebe Gemeinde, brauchen wir keine Angst zu haben. Denn auch uns gilt die Zusage Gottes, dass wir nicht nur den Weg in die Freiheit unter Jubel antreten werden, sondern auch mit seinem sicheren Geleit heimkehren werden. Unsere Freiheit ist Freiheit in Geborgenheit, denn sie ist Freiheit in Gemeinschaft mit Gott. Auch wenn der Weg nicht einfach sein sollte. Wenn ich ihn gehe in der Gewissheit, dass Gott mich begleitet, kann ich frohen Mutes gehen. Wenn ich darüber hinaus dann noch meinen Lebensweg gehe, mit einem ganz bestimmten Ziel vor Augen. Mit dem Ziel vor Augen, dass ich heimkehren werde, dass ich ein Zuhause finde. Wenn ich so gehe, dann wird das Gehen noch leichter. Das Gehen zum Leben wird leichter, wenn ich darauf vertrauen kann, dass ich unterwegs bin zu einem Ort, an dem ich in Frieden und Geborgenheit leben kann, leben werde. Wenn ich darauf vertrauen kann, kann ich mit mehr Gelassenheit meinen Weg gehen. Dann brauche ich mich nicht in Narrenumzüge einzureihen, um zu bestimmten Zeiten Narrenfreiheit zu genießen. Dann bin ich, auch wenn ich vielleicht mal Fasching feiere oder ähnliches, dann bin ich wirklich frei, wenn ich weiß, auf welches Ziel ich zustrebe. Wir haben heute ein Kind getauft. Ein Leben hat begonnen. Wir haben in dieser Woche ein Gemeindeglied zu Grabe getragen. Ein Leben hat geendet. Aber egal, Ob ein Menschenleben am Anfang steht oder zu Ende geht, das Ziel ist immer das Gleiche. Dasselbe, grammatikalisch richtig. Ein und dasselbe Ziel ist es. Unser Ziel, fragt ihr? Unser Ziel ist Jesus Christus, sein Reich. Er ist das Wort Gottes, der uns sagt, ich bin der Weg, der zum Leben und zur Wahrheit führt. Ich bereite euch den Weg ins Vaterhaus. So lasst uns gehen, aufbrechen zum Leben, denn unser Leben, es führt immer in Gottes Hand. Amen. Lasst uns singen das Lied 663, die Strophen 1 bis 4. Christoph, Entschuldigung, da hat es einen Übertragungsfehler gegeben. Hast du Herr, deine Liebe ist wie Gras und Ufer drauf?
Das
ist noch besser. Da ist Sechser, ein Dreier in der Mitte. Kann sein, dass ich da irgendwas falsch übermittelt habe, aber ich habe bei mir im Konzept schon 663, 1 bis 4. Lasst uns miteinander singen, das nämlich dann passende Lied und das auch vertraut ist. 663, Herr, deine Liebe ist wie Gras und Ufer. Das habt ihr vielleicht das Gesangbuch nicht da, aber brauchen wir noch Gesangbücher? Das liegen, glaube ich, sowieso in Reihen, ne? Ja. Also 663.
Thank you.
Lasst uns beten. Guter Gott, du hast das erste Wort. Du sprichst, damit wir es hören, damit wir danach leben, damit wir es nachsprechen und dir antworten. Wir antworten dir nun auf dein Wort mit unserem Gebet. Wir antworten dir heute mit unserer Trauer um geliebte Menschen, die aus unserer Mitte zu dir gegangen sind. Wir bitten dich für die Trauernden und denken dabei heute ganz besonders an die Familie von Albertus Lichtendonck. Sie in ihrer Trauer und ihrem Abschiedsschmerz. Du sprichst und wir hoffen auf dein Erbarmen, guter Gott, erhöre uns. Wir antworten dir heute mit unserem Erschrecken über die vielen tausend Toten durch die Erdbeben in Syrien und in der Türkei. Wir bitten für die Überlebenden in der Kälte, für die, die noch unter den Trümmern leben und auf Rettung warten. Wir bitten dich für die Rettungskräfte. Sieh die Angst vor den Nachbeben, die Wut über die Machtspiele zu Lasten der Opfer, sieh unsere Hilflosigkeit. Du sprichst und wir hoffen auf dein Erbarmen und bitten dich, erhöre uns. Wir antworten dir heute auf dein Wort mit unseren Klagen um die Opfer des Kriegs in der Ukraine. Wir bitten dich für die Kinder, denen die Freiheit geraubt wird, für die Verschleppten, für die Flüchtlinge, für die, die an ihrer Heimat festhalten und für sie kämpfen. Sieh die Schmerzen der Verwundeten, die endlose Gewalt, sieh die Hoffnung auf Frieden. Wir bitten dich, sprich du zu uns und lass uns hoffen auf dein Erbarmen, erhöre uns. Wir antworten dir heute mit unserer Sorge um die in Not geratenen. Wir bitten für die Kranken, für die Verzweifelten, die Obdachlosen. Sieh den guten Willen der Helfenden, die Angst vor der Kälte, die Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Du sprichst dein Wort der Liebe uns zu und wir hoffen auf dein Erbarmen und bitten dich, erhöre uns. Wir antworten heute auf dein Wort mit unserem Glauben. Wir bitten dich für die weltweite Kirche, für unsere Gemeinden. Sieh, wie viel Gutes getan wird. Sieh, wo noch etwas fehlt. Du sprichst zu uns durch Jesus Christus. Er ist dein Sohn und unser Bruder. Durch ihn hoffen wir auf dein Erbarmen, heute und alle Tage. Wir bitten dich, erhöre uns. Lasst uns gemeinsam beten mit den Worten, die uns unser Herr Jesus Christus gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nach der Rundgangkollekte singen wir dann als Schlusslied 331 die Strophen 1, 3, 6 und 9. Der Herr behüte dich vor allem Übel. Er behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Amen.
Ich habe ein bisschen weniger gemacht.